بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Ihm alleine dienen wir und ihn allein bitten wir um Hilfe. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den geraden Weg leitet, den Weg derer, denen er Gnade erwiesen hat, und nicht den Weg derer, denen er zürnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden, mit gestärktem Iman, mit vermehrtem Wissen herausgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala niemanden diese Sitzung heute verlassen lassen, ohne dass er ihm seine Sünden alle vergeben hat, die großen und die kleinen, die offenkundigen und die insgeheimen, diejenigen, von denen er Bescheid weiß, und diejenigen, die er schon vergessen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Ghafur, derjenige, der viel verzeiht. Er ist Al-Ghaffar, er ist derjenige, der sehr viel verzeiht, subhanahu wa ta'ala, sodass er als Moses, alayhi salatu wassalam, einen Menschen getötet hatte. Als er getötet hatte, sagte er: Mein Herr, verzeih mir. Allah sagte daraufhin: Faghafara lah. Daraufhin hat Allah ihm verziehen. Und dieser Ausdruck im Arabischen, Faghafara lah, das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sofort, nachdem Musa ihn um Verzeihung gebeten hat, ihm sofort ihn seinem Fehler verziehen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden ebenfalls verzeihen, sowohl diejenigen, die wir in der Vergangenheit begangen haben, als auch diejenigen Sünden, die wir in der Zukunft noch machen werden. Denn jeder Mensch begeht Fehler, aber die besten derjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die sie auch dann im Nachhinein bereuen. Liebe Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala uns mit ein paar Aqidah-Themen beschäftigen. Das heißt, es geht um Glaubensfragen. Und diese Glaubensfragen, sie sind in erster Linie natürlich theoretisch, aber ganz wichtig, also immer im Hinterkopf behalten, dass die Aqidah ist sozusagen der Motor für jeden Menschen. Wenn deine Aqidah stimmt, wenn dein Iman stimmt, dann handelst du dementsprechend und richtest dein Leben danach aus. Das Wort Aqidah kommt von der Wortwurzel Aqada. Und Aqada, ihr wisst, aus der arabischen Wortwurzel entstehen oder leiten sich viele verschiedene Worte ab. Und wenn man diese verschiedenen Worte anschaut, dann versteht man besser, was Aqidah gemeint ist. Aus dieser Wortwurzel Aqada kommt ein arabisches Wort, heißt Al-Aqd. Al-Aqd ist der Vertrag. Und der Vertrag ist etwas, an den man sich natürlicherweise halten muss. Das ist etwas, jeder, der das Wort Vertrag hört, er kann diesen Vertrag nur verlassen, er kann die Sache nur verlassen, wenn der andere, sein Gegenüber, sein Partner, sein Vertragspartner auch damit einverstanden ist. Das heißt, man ist irgendwie mit einer Sache fest verbunden und gebunden. Und ebenfalls leitet sich daraus das Wort Uqda ab. Uqda ist der Singular von Uqad, und das ist der Knoten. Und wir alle lesen im Koran al-Karim: Min sharri an-naffathati fil 'uqad. Al-Uqad sind die Knoten. Und ein Knoten ist auch etwas, das man nicht so leicht lösen kann. Vergleichbar, wie gesagt, mit dem Vertrag. Und Aqidah ist das, was fest verankert sein muss im Herzen eines gläubigen Menschen. Und wie kann man dafür sorgen, dass etwas, woran du zu glauben hast, fest verankert wird in dein Herz? Das ist vielleicht eine wichtige Frage. Wenn Allah Azza wa Jal von dir möchte, dass du an etwas glaubst, du hörst es, du akzeptierst es, aber du möchtest jetzt, dass das in dein Herz gefestigt wird. Eine der wichtigsten Art und Weisen ist, dass man das, woran man glauben muss, sich öfter anhört. Das heißt, die häufige Wiederholung dessen, wovon du schon weißt, das wird irgendwann mal zur Aqida. Also, wir sollen verstehen, normalerweise Aqida und Glaube ist eigentlich das Gleiche oder soll das Gleiche sein. Aber wir können etwas glauben und davon fest überzeugt sein. Wir können auch etwas glauben und davon nicht so stark überzeugt sein. Wir sind überzeugt davon, aber unsere Handlungen, unsere Taten sprechen nicht dafür, dass wir davon 100% danach leben. Deswegen, wenn etwas ganz tief in dein Herz verankert ist und Teil deines Herzens geworden und unabtrennbar geworden ist, dann ist es Aqida. Und wie gesagt, deswegen auch wenn wir etwas hören, was wir schon wissen, solltest du wissen, lieber Bruder, liebe Schwester, dass gerade die Themen, die klar und deutlich sind, diejenigen sind, die am häufigsten wiederholt werden müssen, damit sie klar und deutlich bleiben. Deswegen, wenn du einen Vortrag hörst, wenn du einen Unterricht hörst, wenn du eine Khutba hörst, eine Freitagspredigt hörst, und da kommt ein Thema, das der Prediger schon einmal gesagt hat, oder ein zweites Mal gesagt hat, oder ein drittes Mal gesagt hat, sei bitte der Letzte, der sich darüber beschwert. Denn dieses häufige Wiederholen ist der Manhaj des Koran al-Karim. Und deswegen finden wir im Koran al-Karim häufige und zahlreiche Wiederholungen. All dies, damit das, was Allah Azza wa Jal gesagt hat, sich in dein Herz manifestiert. Und sozusagen zu einem Glaubensbestandteil in deinem Herz wird, an dem du nicht mehr zweifelst. Zweifellos ist das Edelste, womit man sich beschäftigen kann bei der Aqida, La ilaha illallah. Und wir möchten uns über einen Aspekt unterhalten. Und zwar, wir werden inshallah ta'ala jetzt im Laufe dieses Vortrages teilweise aus dem Buch vorlesen. Einmal angekündigt, es geht um Fatawa von ehrenwerten Gelehrten Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, über Aqida, in dem ihm Fragen gestellt worden sind und er die dementsprechend beantwortet hat. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich, wenn er lernt. Die einen Menschen, sie lesen lieber, die anderen Menschen hören sich lieber was an. Und so ist es, denke ich, eine schöne Möglichkeit, jedem diese Sache auf zwei Arten und Weisen zu präsentieren. Und jeder kann sich auswählen, wie er am besten lernt. Ich versuche aber, viele dieser Sachen, die der Sheikh gesagt hat, auch mit eigenen Worten wiederzugeben, inshallah. La ilaha illallah, was meistens übersetzt wird mit es gibt keinen Gott außer Allah. Dieser islamische Monotheismus, dieser islamische Eingottglaube, sicherlich viele von uns haben schon gehört, dass die Gelehrten, nachdem sie die Ayat untersucht haben, in denen Allah Azza wa Jal von sich als den Einzigen spricht, haben sie festgestellt, durch Untersuchung der Texte, durch Analysieren der Texte, dass egal, worüber Allah Azza wa Jal spricht, wenn es um ihn als den einen und einzigen geht, haben sie gesehen, es geht immer um einen von drei Aspekten, wie wir alle wissen. Und es geht um eine der drei Arten oder Kategorien des sogenannten Tawhid. Tawhid ist der islamische Monotheismus, wie wir wissen. Und wir reden jetzt nicht über die Dreiteilung, das kann man an anderer Stelle lesen oder hören. Was wir wissen wollen ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Arten des Tawhid oder sind sie voneinander unabhängig? Diejenigen, die schon wissen, wie gesagt, verzeiht, wenn wir Sachen sagen, die vielleicht meistens schon wissen oder nicht wissen, aber manchmal ist man auch überrascht, dass doch nicht jeder das weiß, was man eigentlich wissen sollte. Deswegen, die drei Arten des Tawhid, wir reden immer davon, dass Allah Azza wa Jal einzigartig ist, wenn es um die Anbetung geht. Und die arabischen Begriffe sind nicht so wichtig. Das sind keine Worte aus dem Koran direkt, so dieses Tawhid al-Uluhiyya und Rububiyya und Asma al-Sifat. Das sind keine Fachworte, deswegen ist es nicht wichtig, dass wir die Worte unbedingt kennen. Wichtig ist für uns, dass wir verstehen, was dahinter steckt, weil das ist von uns letztendlich verlangt. Das heißt, wenn es um den einen, den Glauben an Allah als den einen und einzigen geht, dann geht es entweder darum, dass wir ihn anbeten sollen und keinen anderen. Oder es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Herrscher ist in diesem Universum. Herrscher dieses Universums. Er lenkt alles. Er steuert alles. Er versorgt alle. Er macht lebendig. Er lässt sterben. Er hat alles vorherbestimmt. Er weiß alles. Ihr seht, das sind alles Aspekte seiner Taten, subhanahu wa ta'ala. Dann, als drittes, redet man von seinem göttlichen Wesen selbst, subhanahu wa ta'ala, indem man ihm Namen und Eigenschaften zuschreibt, die man keinem anderen Wesen zuschreibt. Das sind die drei Aspekte vom islamischen Mythos, von Tawhid. Die Frage ist, stehen diese im Zusammenhang? Die Antwort lautet, auf jeden Fall ja. Wie lautet der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist ganz einfach, und wenn wir diesen verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum das, was die Menschen machen, wenn sie an Gott glauben und trotzdem den Islam nicht annehmen, warum das so abscheulich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala und so hassenswert ist. Warum? Nehmen wir eine Kategorie. Nehmen wir zum Beispiel seine Eigenschaften und seinen Namen subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir reden über ihn selbst subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wenn wir über Allah sprechen, wir müssen sehr vorsichtig sein. Weil wir dürfen nur etwas sagen, was Allah über sich selbst gesagt hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Allah gesagt hat. Und deswegen, Alhamdulillah, wenn wir diesem Weg folgen, können wir niemals in die Irre gehen. Geht nicht. Warum? Weil der Koran ist ja eine Rechtleitung für diejenigen, die sich an den Koran halten. Und wenn ich mich beim Koran al-Karim an die Worte halte, die Allah gesagt hat, und ich sage sozusagen nur nach, was Allah gesagt hat, da kann ich niemals in die Irre gehen. Geht nicht. Sobald du etwas anderes sagst, als was im Koran steht, kommt es darauf an. Sagen wir mal, eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die wir im Koran kennen, ist, dass er Al-Qadir oder Al-Qadir ist. Al-Qadir wird übersetzt mit der Allmächtige. Das heißt, derjenige, der zu allem imstande ist. Derjenige, der zu allem fähig ist. Derjenige, der alles machen kann. Diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, daraus kann man logischerweise schlussfolgern, wenn er subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist und es niemanden anderes gibt, der zu allem imstande ist, und es kann ja nicht sein, dass es zwei Wesen gibt, die beide zu allem imstande sind, das ist logisch nicht machbar, nicht nachvollziehbar für uns, dann ergibt sich daraus, dass er auch subhanahu wa ta'ala der alleinige Herrscher ist, subhanahu wa ta'ala. Und dass es niemanden gibt, der ihn bewältigen kann, gibt es nicht. Dass es niemanden gibt, der ihn besiegen kann. Dass es niemanden gibt, der über ihn stehen kann, subhanahu wa ta'ala. Weil er hat zu allem die Macht. Also muss alles andere, hierarchisch gesehen, unter ihm untergeordnet sein. Und hier sehen wir, das ist die erste Kategorie, die wir nennen meistens mit den Namen und Eigenschaften Allahs. Und daraus ergibt sich automatisch, dass er der alleinige Herrscher ist in diesem Universum. Daraus ergibt sich wiederum der dritte Aspekt des Tawhid, und zwar, dass er subhanahu wa ta'ala der Anbetung würdig ist und sonst niemand. Denn wenn er der Herrscher ist von allem und er ist der Versorger von allem, dann ergibt sich daraus automatisch, dass wir niemandem in Demut danken und verherrlichen, wie ihn subhanahu wa ta'ala, da letztendlich alles von ihm kommt. Und deswegen, wenn wir jetzt den Koran al-Karim lesen, das ist ein Aspekt, liebe Geschwister, auf den wir hinaus wollen. Vielleicht diese Sache wissen viele. Aber jetzt, lieber Bruder, wenn du den Koran al-Karim aufschlägst und liest, dann bitte versuch das jetzt zu verinnerlichen. Versuch das herauszulesen. Auch, das kannst du auch mit der deutschen Sprache machen. Schlag den Koran auf und schau nach, wenn Allah Menschen zu La ilaha illallah aufruft. Und ihr werdet natürlich merken, dass die meisten Aufrufe Allah subhanahu wa ta'ala zu La ilaha illallah beziehen sich auf welchen Teil des Tawhid? Richtig, auf den Uluhiyya-Teil. Das heißt, dass der Allah ruft den Menschen auf, ihn alleine anzubeten, ihn alleine anzurufen, für ihn alleine zu opfern und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um die Gottesdienste, die Ibadah. Meistens. Das hat Gründe, aber das ist nicht unser Thema. طيب. Jetzt, wenn du das liest in den Ayat, versuch mal herauszulesen, woran Allah subhanahu wa ta'ala diesen Aufruf festmacht. Das heißt, womit er das begründet. Warum? Und du wirst sehen, dass er dadurch, dass er in den gleichen Ayah oder vorher oder nachher oder im Zusammenhang den anderen Aspekt des Tawhid erwähnen wird. Warum? Weil da ein starker Zusammenhang ist. Schauen wir uns ein Beispiel an aus Surat Maryam. Und zwar geht es um das Gespräch zwischen Ibrahim und seinem Vater. Allah sagte, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und nichts sieht und dir nichts nützt? Mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört, nicht sieht und nichts nützt? Aus dieser Ayah, liebe Geschwister, Allah alleine weiß, wie viel Nutzen man schöpfen kann für seinen eigenen Glauben und zur Argumentation und wie Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim diese Worte eingegeben hat, dass er in diesem Satz mehrere Sachen macht, die für uns richtungsweisend sind. Der eine Aspekt ist ein Aspekt des Anstandes. Denn ihr wisst, sein Vater war ein Götzendiener. Er hat sogar die Götzen hergestellt für die Leute, damit sie anbeten. Das heißt, er weiß, dass er sie selbst produziert hat sogar. Aber trotzdem hat Ibrahim a.s. seinen Vater auf schönste Art und Weise angesprochen. Er sagte nicht zu ihm, ja, Abi. Abi wäre mein Vater. Er sagte, ja, Abati. Und dieses Wort, ja, Abati, das ist, was im Deutschen übersetzt worden ist mit mein lieber Vater. Das heißt, so eine freundlichere Art der Ansprache. Und hier lernen wir, dass eben der Birr, die Güte den Eltern gegenüber, unabhängig ist von der Religion der Eltern, sondern sie auch so ein Recht der Eltern ist, eben weil sie diejenigen sind, die dich gezeugt haben und noch viel mehr Sachen, gute Sachen für dich getan haben. Aber hier, was uns interessiert, was Aqida-Aspekt, aber ihr seht, man kann das eine vom anderen nicht trennen, weil der Aqida-Aspekt, ja, es ist ein, der Vater ist ein Mushrik, aber diese Aqida hat Ibrahim nicht dazu gebracht, sich von seinem Vater zu distanzieren. Weil sein Vater war sogar jemand, der ihn aufgefordert hat, andere anzubeten außer Allah und das Volk. Und ihr kennt die Geschichte von Ibrahim a.s. Also wie gesagt, wir können sehr viel daraus lernen. Aber was uns interessiert hier, er sagte, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? Wie viele Aspekte des Tawhid beinhaltet diese Aussage? Warum dienst du dem, der nicht hören kann, nicht sehen kann und dir nicht nützen kann? Also jeder, der aufzeigt, sagt erstmal eine, wenn das einfällt. Merkt, der Bruder war zuerst schon. Ja. Du sagst alle drei. Okay, dann musst du sagen, wo die drei sind.
Und Namen und Eigenschaften. Die Eigenschaft ist, dass er nicht hören kann.
Sehr schön. Sagte, ich wiederhole es mal, falls vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Oh mein Vater, mein lieber Vater, warum dienst du? Ganz klar. Der Aufruf, dass du nicht diesen dienen sollst, den du dienst, sondern nur Allah alleine. Also haben wir den Aspekt der Anbetung. Jemanden, der nicht hören kann und nicht sehen kann. Das sind Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn er sie abspricht, diesen Götzen, dann meint er damit, dass Allah diese Eigenschaften hat, logischerweise. Drittens, وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا, und dir nichts nützt, das ist die Fähigkeit, der Qudra. Wir haben vorhin über die Macht gesprochen, Allahs Qadir, Qadir, Qudra, das ist die Qudra Allah subhanahu wa ta'ala, seine Allmacht. Also, subhanallah, eindeutig hat Ibrahim a.s. diesen Zusammenhang hergestellt, zwischen der Anbetung und den anderen beiden Aspekten des Tawhid. Subhanallah, der ihm diese Worte eingegeben hat. Und jetzt, liebe Geschwister, wenn jetzt ein Gelehrter diese Aya liest und er erkennt daran drei Aspekte des Tawhid, kann man dann im Nachhinein sagen, die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen haben keine Dreiteilung des Tawhid erwähnt? Und deswegen dürfen wir auch nicht sagen, der Tawhid besteht aus drei Teilen. Das macht keinen Sinn. Weil hier geht es einfach darum, das, was im Koran steht, den Menschen näher zu bringen, zu erklären, zu vereinfachen. Der Prophet a.s., wie hat er den Leuten das Beten beigebracht? In erster Linie dadurch, dass er einfach vorgebetet hat. Er hat vorgebetet, die Leute haben ihm nachgemacht. طيب, kann jeder, nur weil er gesehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet, wissen, bei dem Salah, was er gemacht hat, welcher Teil seines Gebetes ist Bestandteil des Gebetes, also musst du machen, sonst hast du nicht gebeten. Und welcher Teil des Gebetes, wenn du ihn vergessen hast, du kannst am Ende zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen machen, als Ausgleich. Und welcher Teil, den er gemacht hat, das Ganze abrundet, Verzierung ist für das Gebet, sozusagen kommt dafür zusätzliche Belohnung, aber davon ist die Gültigkeit nicht abhängig, Sunna-Teile sozusagen. Wie soll man das können, es sei denn, man hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam öfter beobachtet beim Salah, oder man hat ihn gesehen, wie er gehandelt hat in bestimmten Situationen, wenn er zum Beispiel etwas vergessen hat zu sagen oder im Gebet einen Fehler gemacht hat oder ähnliches. Und dieses Verständnis, das hat man, indem man das analysiert. Würde doch auch keiner kommen und sagen, es ist falsch, das Gebet in der Hinsicht in drei Teile zu teilen. Dinge, die Bestand, Rukun sind, Dinge, die Wajib sind, Dinge, die Sunna sind. Das ist, würde auch keiner sagen. Und deswegen auch beim Tawhid ist es das Gleiche. Das macht überhaupt nichts. Auch wenn der Prophet a.s. nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, so nennen wir diese drei Kategorien, die Ibrahim so gesagt hat, bei bestimmten Namen, um das den Leuten einfacher zu machen. Ich denke, diese Sache ist eindeutig. So viel zur 25. Fatwa. Wir gehen dann weiter zur 26. Also ich habe die Frage nicht vorgelesen, aber es geht darum, den Zusammenhang zwischen den drei Aspekten des Tawhid. Tayyib. Bei der 26. Was ist das islamische Urteil über die folgende Auslegung von La ilaha illallah? Es bedeutet, die tiefe Überzeugung, alle Dinge zu verwerfen und sie nach Allah zu richten. Das heißt, dass er schadet und nützt, lebendig macht und sterben lässt. Niemand anderes schadet und nützt. Allah ist derjenige, der Schaden und Nutzen in die Dinge legt. Welchen Aspekt des Tawhid hat der Fragende analysiert oder angesprochen? Wenn er sagt, es geht darum zu glauben, dass Allah derjenige ist, der nützt und schaden kann. Und niemand anderes kann Nutzen bringen und Schaden bringen. Welchen Aspekt hat Allah subhanahu wa ta'ala der Fragende in dieser Stelle erwähnt? Die alleinige Herrschaft Allahs, seine Rububiyya, seine Macht, dass er derjenige ist, der diese Sachen bestimmt hat, der die geleitet hat. Es geht um den Rububiyya-Aspekt, dass er der Rabb ist. Es gibt keinen Rabb außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, ohne dass wir die Antwort des Gelehrten, rahimahullah ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, mit allen anderen Gelehrten lesen, wissen wir automatisch, was seine Antwort sein wird. Seine Antwort wird sein, diese Auslegung ist nicht falsch, aber sie ist unvollständig. Das heißt, die Aussage ist richtig, aber sie ist unvollständig. Also ist sie nicht ganz richtig, kann man sagen. Und deswegen auch die erste Aussage, die Antwort, die er sagte, diese Aussage ist unvollständig, denn dies ist lediglich eine Bedeutung von La ilaha illallah. Ansonsten, liebe Geschwister, ihr wisst ja, dass das Wort Ilah im Arabischen, die entsprechende Übersetzung im Deutschen lautet Gott. Und das ist derjenige, der angebetet wird. Ob zu Recht oder zu Unrecht. Sprachlich gibt es keinen Unterschied. Aber wenn man sagt La ilaha illallah, dann meint man eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige Gott ist, der als einziger angebetet werden darf. Das finden wir öfter. Dieses Prinzip, dass man etwas erläutert, gemäß einem Teil der Bedeutungen des Wortes. Du hast ein Wort, dieses Wort beinhaltet verschiedene Bedeutungen. Und jetzt jemand erklärt dieses Wort gemäß einer dieser Bedeutungen. In welchem Thema findet man das häufig? In welchem Thema findet man das häufig, dass etwas interpretiert wird und jemand anderes es anders interpretiert und am Ende ist eigentlich, das eine schließt das andere gar nicht aus, sondern das eine ist, kann man sagen, eine Ergänzung des anderen. In welchem Bereich, in welcher islamischen Disziplin findet man das häufig? Gib mir ein Beispiel.
Zum Beispiel, Tiftus Salah zum Beispiel. Oder Tiftus Zakah. Zum Beispiel bei Tiftus Zakah gibt es eine Meinung der Gelehrten, die dann zum Beispiel besagt, dass man, wenn man Schuld hat, oder wenn jemand bei einem Schulden hat, dass er von den Schulden dann die Zakah einfach abziehen kann. Und dann gibt es hier einen anderen Teil der Gelehrten, die ebenfalls seine Beweise bringen, die sagen, nein, das darf man nicht so machen.
Ja, aber das ist keine eine Interpretation von einem Wort, das verschiedene Bedeutungen beinhaltet, wovon der eine nur eine Bedeutung genommen hat und der andere eine andere genommen hat. Das ist eine Verständnisfrage von bestimmten Ayat, wie man das verstehen kann. Ja.
Im Tafsir.
Sie bitte?
Tafsir.
Im Tafsir. Also das meinte ich auch. Aber hast du ein Beispiel? Da vielleicht, hast du ein Beispiel?
Das Wort Fitna.
Das Wort Fitna, ja.
Das hat ja verschiedene Bedeutungen. Und ich kenne zwar nicht die Bedeutung, aber ich habe dann mal gehört, dass in manchen Ayaten Fitna eine andere Bedeutung hat als in einer anderen.
Taib.
Ja, das Wort Jihad, das hat ja auch mehrere Bedeutungen.
Taib. Ich brauche ein konkretes, weil ich als jemand ein konkretes will.
Also.
Dann führst du aus. Also.
So, ja, das ist zum Beispiel, es gibt natürlich bei den Arabern, speziell bei Quraysh, dass einige zum Beispiel gesagt haben, Aula Mastumun Nisa, meinen wir damit den Beischlaf, andere meinen damit, wir meinen damit nur das Problem.
Ja, das ist kann man akzeptieren. Kann man
akzeptieren. Ich denke, Tarut, also meine den Tarut,
ja.
Jetzt gibt es manche, die sagen, dass zum Beispiel Götzendienst und andere den Ungerechten oder so, also das wären halt eigentlich.
Richtig, ja, das ist richtig, ja. Und wie kann man das sagen? Ganz einfach, weil das Wort Tara. Also das Wort Tarut lässt sich ableiten von dem Verb Tara. Tara bedeutet einfach nur die Grenze überschreiten. Dass man als Diener seine Grenze überschreitet. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, er hat seine Grenze überschritten, indem er jemanden anderes außer Allah angebetet hat. dann ist es eine korrekte Bedeutung des Wortes Tahut. Wenn aber jemand kommt und sagt, damit ist gemeint, dass man seine Grenze überschreitet, indem man andere dazu aufgerufen hat, dass sie einen selbst anbeten, dann sagen wir, das ist auch eine Bedeutung von Tahut. Wie Allah sagte, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Das heißt also sinngemäß, dass Allah fordert uns auf, nicht nur Allah alleine anzubeten, sondern auch den Gottesdienst allen anderen gegenüber zu verweigern. So. Dame, du wolltest noch ein anderes Beispiel? Nein.
Ich würde sagen, zum Beispiel das Wort Ibn, da haben einige Tafsir gelehrt, dass zum Beispiel das Kamel übersetzt, andere mit Planeten. Also das ist sozusagen das gleiche Wort.